Wer bringt bei dir eigentlich den Müll raus, Anne?
Meistens ich. Manchmal fängt er aber auch schon fast an, von alleine zu laufen.
Auch gut. Also wir wohnen im Erdgeschoss, da sind die Wege jetzt zum Glück nicht so weit. Ich mache das dann meistens.
Ja. Okay, ja gut, schön.
Aber stell dir mal vor, dass da jetzt gar keine Tonne vor der Tür steht für deinen Müll. Du kannst nirgendwo hin damit und es wird immer mehr und immer mehr. Und ach ja, außerdem wäre dein Müll auch noch extrem giftig und das für 1 Million Jahre.
Ich verstehe das Szenario, aber zum Glück habe ich zu Hause jetzt gerade keinen Atommüll.
Okay, also weltweit gibt es aber wirklich eine Menge davon, muss man sagen. Und deshalb sprechen wir jetzt drüber, wie gefährlich ist Atommüll für Mensch und Natur? Was wird damit gemacht und wie groß ist das Problem eigentlich?
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Mit Klaus Janssen.
Und Anne Preger von den Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten.
Wir reden hier jede Woche über das Neueste zum Thema Umwelt, Klima und Biodiversität.
Und Atommüll passt da thematisch auch ganz gut rein, denn Abfallstoffe aus Atomkraftwerken sind wirklich hochgiftig und entstehen weltweit ja immer noch da, wo Kernkraftwerke betrieben werden. Und diese Abfallstoffe müssen ja auch irgendwo hin.
Ja, das mit dem irgendwo, das ist wirklich sehr, sehr schwer. Also wo kann Atommüll dauerhaft gelagert werden? In Deutschland sollte eigentlich bis 2031 feststehen, wo ein Endlager für stark radioaktive Abfälle gebaut werden soll.
Und dieses Datum 2031, das ist eigentlich gesetzlich sogar festgeschrieben im Standortauswahlgesetz. Ich liebe die deutsche Sprache. Aber das ist irgendwie schon seit einiger Zeit relativ klar, dass das bis dahin wohl nicht zu schaffen ist.
Ja, und jetzt kommt raus, dass wir wohl noch länger warten müssen als schon gedacht. Frühestens in 50 Jahren könnten wir wissen, wo das Endlager überhaupt hin soll.
Gebaut ist es dann aber auch noch nicht.
Unsere Deutschlandfunk-Kollegin Ann-Kathrin Büsker hat das rausgefunden. Die hat ein Gutachten dazu einsehen können.
Sag Klaus, was ist das für ein Gutachten? Wer hat das in Auftrag gegeben?
Ja, immer gut, das zu fragen. Also das Bundesamt für Sicherheit der nuklearen Entsorgung hat das in Auftrag gegeben, und zwar beim Öko-Institut.
Demnach kann ein Standort nach derzeitigem Verfahren frühestens 2074 benannt werden, wenn alles gut läuft. Woran die Autorinnen des beauftragten Öko-Instituts durchaus Zweifel haben, wie sie schreiben. Wahrscheinlich dauert es noch länger. Viele derjenigen, die sich heute noch damit beschäftigen, dürften nicht mehr erleben, wo das Endlager dann tatsächlich entsteht. Wenn es entsteht.
Sagt unsere Kollegin Ann-Kathrin Büsker, 50 Jahre, muss man sich mal klar machen. Und bis das dann mal gebaut ist, das Endlager, wäre das Jahrhundert dann ja vermutlich auch langsam irgendwie vorbei. Tja. Das ist schon ein bisschen unglaublich, oder?
Ja, also die Bundesregierung, die sagt jetzt zwar, dass es vielleicht doch schneller gehen könnte als im Gutachten berechnet, aber die sagt jetzt auch nicht, wie lange das jetzt wirklich dauern könnte.
Dabei haben andere Länder das schon längst entschieden und Finnland hat sogar schon ein Endlager gebaut.
Ja, stimmt. Das soll voraussichtlich nächstes Jahr die ersten hochradioaktiven verbrauchten Brennelemente von finnischen Atomkraftwerken aufnehmen in 500 Metern Tiefe. Und Frankreich und Schweden, die haben auch schon Standorte festgelegt, wo Endlager gebaut werden sollen.
Bei uns in Deutschland war es ja so, dass man lange am Salzstock Gorleben festgehalten hat in Niedersachsen. Aber da hat sich ja dann rausgestellt, dieser Salzstock ist komplett ungeeignet als Endlager.
Ja, es gibt mittlerweile eine Karte von der Bundesgesellschaft für Endlagerung. Da sind mögliche Regionen in Deutschland drauf, wo man sowas machen könnte. Und da steht immer noch halb Deutschland drauf als mögliche Endlagerstätte. Aber das Gebiet bei Gorleben ist nicht dabei.
Also alles wieder auf Anfang in Deutschland seitdem mit Bürgerbeteiligung, wissenschaftlichen Auswertungen, juristischem Hin und Her und so weiter. Und das dauert dann eben offenbar Jahrzehnte. Wobei man dazu sagen muss, dass es natürlich schon wichtig ist, bei dieser Suche nach einem Endlager gründlich zu sein. Denn das Lager soll ja ein paar hunderttausend Jahre dicht halten.
Ja, das muss es leider. Also so lange wird der hochradioaktive Abfall aus den Atomkraftwerken nämlich noch gefährlich sein und strahlen. Und die Herausforderung ist, dass er für mindestens 1 Million Jahre keinen Kontakt haben soll mit der Biosphäre. Also mit dem Bereich auf der Erde, der von Tieren und Pflanzen bewohnt wird und ja auch von uns Menschen dann letztendlich.
Klaus, du hast dir das näher angeguckt. Wie gefährlich kann der Atommüll denn noch sein? Also was kann da im schlimmsten Fall passieren?
Schlimmstenfalls können Lebewesen auch nach hunderttausenden Jahren noch daran sterben. Also radioaktive Strahlung, die kann zu Krebs und Schäden am Erbgut führen, bei Menschen, Tieren und Pflanzen. Ganze Organe können versagen, es kann zu Haarausfall kommen, zu Unfruchtbarkeit, es gibt Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Blindheit, Hirnschäden, Missbildungen bei Kindern, Fehlgeburten und letztendlich kann man auch dran sterben.
Das heißt, wir haben da schon eine Riesenverantwortung für unfassbar lange Zeiträume.
Ja, also im Worst Case wird ein Endlager irgendwann undicht und vergiftet dann über Tausende oder Zehntausende von Jahren Lebewesen, die vielleicht noch nicht mal eine Ahnung haben, was da gerade so passiert.
Sag mal, aber was ist eigentlich mit Recycling? Geht das auch bei Atommüll irgendwie? Und wenn ja, wäre das Problem mit Recycling dann weg?
Ja, die Wissenschaft ist zumindest dran. Es gibt Ansätze und viele technische Ideen. Eine davon heißt Transmutation. Hm. Dafür bräuchte es aber neue Atomanlagen. Und die Technologie, die ist noch nicht ganz ausgereift und die ist auch sehr teuer. Und auch mit diesem Ansatz würde dann am Ende wieder stark radioaktiver Abfall übrig bleiben. Also wir bräuchten immer noch ein Endlager dann.
Im Moment sind wir ja erstmal bei Zwischenlagern, wo der Atommüll einfach so rumsteht.
Bei uns, ja genau. Also fast 2000 Castor-Behälter stehen da bei uns rum, die die Strahlung abhalten an verschiedenen Standorten in Deutschland. Die sind aber nicht für sehr lange Zeiträume, für lange Lagerzeiten gebaut worden, nur so für so ein paar Jahrzehnte eigentlich.
Und die Herausforderung liegt ja nicht nur bei diesen Castor-Behältern, sondern auch bei den Zwischenlagern. Die könnten ja auch betroffen sein von Überschwemmungen oder schweren Stürmen.
Ja, die werden ja auch nicht gerade weniger, muss man sagen, im Klimawandel. Die deutschen Atomkraftwerke, die sind jetzt zwar abgeschaltet, aber der Müll, der bleibt halt. Und weltweit wird es auch mehr und mehr. Die World Nuclear Association, die geht davon aus, dass 12.000 Tonnen hochradioaktive Abfälle anfallen jedes Jahr. Weltweit sind so schon mehrere hunderttausend Tonnen stark strahlender Atommüll zusammengekommen.
Und dazu kommt noch mittelradioaktiver Müll und schwach radioaktiver Müll. Den gibt's auch noch. Also das Zeug strahlt auch Jahrhunderte oder Jahrtausende lang. Und da ist die Menge auch noch viel größer als bei diesem stark radioaktiven Müll.
Ja, das ganze Zeug muss auch irgendwo hin. Dafür sind die Auflagen nicht so streng wie für den stark belasteten Müll. Es gibt aber auch Altlasten, die überhaupt nicht gut gelagert sind. Also bis in die 1990er Jahre ist Atommüll oft auch im Meer versenkt worden, auch in Europa, was lange nicht verboten war. Mehr als 100.000 Tonnen sind so im Meer gelandet.
Was ich auch echt unglaublich finde und gut, dass das zumindest mittlerweile verboten ist.
Ja, also radioaktive Abwässer, die dürfen immer noch ganz legal ins Meer geleitet werden. Das passiert auch zum Beispiel in Nordfrankreich oder in Nordengland. Und dazu kommen dann auch noch zahlreiche illegale Entsorgungen, also auch durch das organisierte Verbrechen.
Tja, wir Menschen, wir haben es schon irgendwie drauf, ne? Lass uns mal auf die Gefahren durch Atommüll gucken. Die betreffen ja nicht nur uns Menschen, sondern im Zweifel ja auch Tiere und Pflanzen.
Ja, genau. Also im unterschiedlichen Maße offenbar. Beim Reaktorunglück von Tschernobyl 1986 zum Beispiel, da sind im Umkreis von mehreren Kilometern auch unzählige Tiere an der Strahlung gestorben. Auch in der Zeit danach gab es viele Erbgutveränderungen und Probleme bei vielen Säugetieren und Vogelarten, aber auch bei Insekten.
Wie ist denn das eigentlich mittlerweile? Also Tschernobyl ist ja fast 40 Jahre her. Geht's der Natur da jetzt besser?
Ja, da sind sich Wissenschaftler nicht so ganz einig. Also manche Arten kommen mittlerweile offenbar besser mit der Strahlung klar. Aber manchmal werden genetische Störungen auch erst bei späteren Generationen sichtbar. Da muss also noch viel mehr geforscht werden. Und auch bei Pflanzen, also manche haben ihre Proteinproduktion offenbar so umgestellt, dass sie besser mit Radioaktivität klarkommen. Aber schädliche Mutationen gibt es da auch.
Das heißt also, die Natur kann sich manchmal anpassen, aber eben manchmal auch nicht.
Ja, also es kommt auch auf die Dosis der Radioaktivität an, die in Tschernobyl ja jetzt immer weiter abnimmt. Das ist also nicht unbedingt vergleichbar mit einem möglicherweise undichten Endlager. Deshalb ist es aber so oder so wichtig, Atommüll so zu lagern, dass er möglichst nicht in die Natur gelangen kann. Ja, und von der Entsorgung wechseln wir mal rüber zur Versorgung, und zwar mit Rohstoffen.
Genauer gesagt mit Metallen, weil für Windräder, für Autos, E-Auto-Batterien, für Stromleitungen, für Smartphones, also für jede Menge praktische Technik, nutzen wir Metalle wie Eisen, Nickel, Kobalt, Kupfer und Mangan.
Der Bedarf nach diesen Elementen, der steigt weltweit. Ja, die Frage ist, wo kriegen wir dieses ganze Zeug eigentlich her?
Einige Länder und einige Firmen sagen, das kriegen wir vom Meeresboden aus der Tiefsee. Denn am Meeresboden finden sich zum Beispiel Gebiete, wo am Boden so ein schwarzer Kullerstein neben dem anderen liegt, sogenannte Manganknollen.
Und die enthalten nicht nur das Metall Mangan, wie man vermuten könnte, ja, sondern auch viele verschiedene andere, gerade sehr gefragte Metalle, also wie eben Kobalt, Nickel, Kupfer. Und deswegen gibt es Pläne, diese Manganknollen einzusammeln.
Diese Pläne sind jetzt nicht neu, die gibt es seit Jahrzehnten, aber in diesem Jahr werden sie jetzt so langsam wirklich richtig konkret.
Und deswegen schauen wir uns bei Update Erde mal an, was ist bislang bekannt? Also was überwiegt bei Bergbau in der Tiefsee, der Nutzen oder die Risiken?
Warum machen wir das gerade jetzt? Das liegt auch daran, dass es um diese Manganknollen in den vergangenen 2 Wochen einiges an Wirbel gegeben hat. Den Firmen und den Ländern, die die gerne abbauen würden, dürfte das eher nicht so gefallen haben. Diese schwarzen Manganknubbel, die haben es nämlich sogar auf TikTok geschafft und haben etliche Influencer gehuckt.
Dark oxygen has been discovered by scientists.
Dark oxygen in the depths of the ocean.
Something called dark oxygen.
Ich sag's auch gerne nochmal. Dark oxygen, das ist das Stichwort. Also dunkler Sauerstoff, ja?
Genau. Ein Forschungsteam hat eine, ja, kann man schon sagen, Sensation entdeckt. Die konnten das erst selbst gar nicht glauben, haben sie gesagt. Sie haben nämlich tief unten am Meeresgrund Sauerstoff im Wasser gemessen, der da sonst in dieser Form nicht vorkommt. Sprich, irgendwas muss da unten sein, was Sauerstoff herstellt.
Für mich ist das jetzt schon mal erstmal wirklich was komplett Unerwartetes. Normalerweise haben wir in der Tiefsee Sauerstoffverbrauch. Und das hier widerspricht allem, was in den Lehrbüchern steht.
Das ist Matthias Heckel, der ist Geowissenschaftler am Geomar-Forschungsinstitut in Bremerhaven. Und der ist jetzt nicht Teil dieses Entdecker-Forschungsteams, sondern das ist ein Kollege.
Aber ich finde, man hört schon, also seine Begeisterung, die reicht jetzt vielleicht nicht gerade für TikTok, aber schon dafür, wie man sich jetzt so einen deutschen Wissenschaftler-Stereotyp vorstellt. Der ist schon ziemlich aus dem Häuschen, oder?
Ja, und das liegt eben daran, dass man bislang davon ausgegangen ist, dass für die Herstellung von Sauerstoff, also O2, eigentlich als Energielieferant Licht gebraucht wird.
Ja, Photosynthese, ne? Also das, was Pflanzen machen, das kennt man ja.
Genau, und es stellt sich aber offenbar raus, Manganknollen können das offenbar auch, und zwar ganz ohne Licht und auch ganz ohne Lebewesen. Und zwar dadurch, dass diese Knollen verschiedene Metalle enthalten, bauen sie eine elektrische Spannung auf, also quasi wie eine natürliche Batterie. Und wenn die Spannung groß genug ist, dann wird offenbar Wasser in der Umgebung aufgespalten in Wasserstoff und in Sauerstoff.
Okay, wow. Also das ist schon ein neues Kapitel fürs Chemiebuch oder für Erdkunde oder so. Aber was heißt das jetzt für die Abbaupläne in der Tiefsee? Also du hast gesagt, das könnte einigen gar nicht gefallen.
Ja, genau. Das liegt daran, dass das Thema Bergbau in der Tiefsee, also unter anderem eben dieser Abbau von Manganknollen, seit Jahren sehr heiß und kontrovers diskutiert wird. Und auf der einen Seite stehen da eben Firmen und Länder, die sagen, ja, das ist eine super Sache, wir brauchen diese Rohstoffe, lasst sie uns fördern. Und auf der anderen Seite stehen vor allem Umweltschützer und Meereswissenschaftlerinnen, die sagen, Moment mal, wir stellen gerade fest, der Meeresboden, gerade auf solchen Manganknollenfeldern, der ist extrem artenreich. Laut einer Studie sogar artenreicher als der tropische Regenwald. Und wir wissen überhaupt noch nicht, welche Folgen das hat, wenn wir jetzt anfangen, den Boden umzuflügen, da Staub aufzuwirbeln und diese Knollen zu entfernen. Also auch zum Beispiel, welche Folgen für die Fischerei. Und diese zweite Seite, die hat jetzt mit dieser neuen Entdeckung, ja, kann man sagen, schon ein gutes Argument mehr für Vorsicht.
Okay, weil man jetzt auch noch feststellt, das sind jetzt nicht nur so runde Steine, die da rumliegen, sondern die liefern diesen Lebewesen in der Umgebung offenbar den lebenswichtigen Sauerstoff.
Genau, diese Entdeckung wurde übrigens in einem angesehenen Fachmagazin veröffentlicht, Nature Geoscience. Und ein pikantes Detail dabei, die Studienautorinnen und Autoren, die geben selbst an, dass diese Forschung auch von einer Bergbaufirma mitfinanziert wurde. Und zwar von einem Unternehmen, das schon sehr, sehr bald mit dem Abbau von diesen Manganknollen anfangen will und da auch auf ein Milliardengeschäft hofft, nämlich von der kanadischen The Metals Company, TMC.
Klingt ein bisschen wie so ein Eigentor, ne? Aber hat die Firma was jetzt gesagt zu dieser sensationellen Entdeckung?
Die haben eine Pressemitteilung rausgegeben und ja, die Firma hat die Messmethode und die Messdaten des Forschungsteams und damit dann eben auch die Entdeckung als solches in Zweifel gezogen. Möglicherweise war es jetzt auch kein Zufall, dass der Artikel dazu just genau in den Tagen vor einer wichtigen internationalen Konferenz veröffentlicht worden ist. Letzte Woche hat nämlich in Jamaika die Generalversammlung der internationalen Meeresbodenbehörde ISA getagt.
Internationale Meeresbodenbehörde.
Ja, sprechen Sie mir nach.
Genau. Ja, genau. Schon wieder toll, was es so für Behörden alles gibt eigentlich, ne?
Ja, es ergibt aber an der Stelle durchaus auch Sinn, dass man dafür eine internationale Organisation, eine UNO-Organisation hat. Denn weite Teile des Meeresbodens auf der Erde, die gehören ja zu keinem Land, sondern die sind wie die hohe See international. Und damit da nicht einfach jeder macht, was er will, braucht es eine Behörde, die Regeln festlegt, die dann im besten Fall auch alle anerkennen. Und an so einem Regelwerk, wie Bergbau am Meeresboden aussehen soll, feilt die ISA seit Jahren.
Die feilt weiter rum. Das heißt also, bislang gibt es noch nirgendwo auf der Erde genehmigten Tiefseebergbau oder überhaupt Tiefseebergbau.
Nein, es gibt höchstens so Erkundungsaktivitäten. Allerdings wird sich das innerhalb der nächsten 1 bis 3 Jahre sehr wahrscheinlich ändern, denn viele Länder scharren mit den Hufen und wollen am Meeresboden Sachen abbauen. Unter anderem Norwegen hat da für den Meeresboden in der Arktis, der zu ihrem eigenen norwegischen Staatsgebiet gehört, sehr konkrete Pläne seit diesem Jahr. Und auch die ISA, also die Meeresbodenbehörde, wird vermutlich noch im Laufe dieses Jahres den ersten Antrag für Tiefseebergbau auf den Tisch bekommen. Und zwar vom pazifischen Inselstaat Nauru. Und der arbeitet zusammen mit, dreimal darfst du raten, genau, der kanadischen Firma
okay.
TMC, The Metals Company.
Okay. Und lässt sich das jetzt schon sagen, wie das ausgeht? Also ob die Behörde das dann auch genehmigt?
Also vermutlich wird sie das nicht so ohne weiteres tun, denn bislang hat sie ja noch keinen Mining Code, also kein Regelwerk für den Tiefseebergbau. Auf das müssten sich rund 170 Länder erstmal noch einigen. Das wird wahrscheinlich nicht so schnell passieren, zumal rund 32 Länder gerade eine Pause für Bergbaupläne fordern, damit Risiken besser erforscht werden können. Wenn, dann würde es für Nauru und TMC eine Einzelfallentscheidung geben.
Ah. Okay, aber das wirkt insgesamt ja schon echt so ein bisschen vertrackt. Ne? Also die Menschheit, die braucht irgendwie Metalle, teilweise jetzt auch für die Energiewende. Und wo kommen die Metalle dann her? Und die ganzen Rohstoffe bis jetzt ja meistens, also fast immer Bergbau an Land. Das heißt auch oft in afrikanischen Ländern wie im Kongo. Und da gibt's beim Abbau halt auch heftige Folgen für Umwelt und Menschen vor Ort.
Das stimmt. Ich habe mich beim Recherchieren auch gefragt, wie lässt sich sowas gegeneinander abwägen? Geht das überhaupt? Es gibt Fachleute, die das versucht haben, zum Beispiel Andreas Mannhardt, das ist ein Wissenschaftler am Öko-Institut. Und der führt für Greenpeace und für den norwegischen WWF Studien durch zum Potenzial von Tiefseebergbau. Und der hat dazu im Juli in einem Interview eine klare Antwort gegeben.
Das ist gut. Und was?
Also erstmal spricht er sich dafür aus, dass diese ganzen Rohstoffe wie Nickel und Kobalt und so weiter, die jetzt schon im Umlauf sind, zum Beispiel eben in Batterien oder in Edelstahl oder so, dass man die möglichst nachhaltig nutzen soll und recyceln soll.
Logisch, also Recycling ist gut, Urban Mining, vom Schrottplatz alles runtergreifen und wiederverwenden, super.
Genau.
Aber also wenn es jetzt trotzdem nicht reichen würde mit diesen ganzen Metallen und so, also sollte der Nachschub dann vom Land kommen oder vom Meer? Was ist die Antwort?
Also er hält Bergbau an Land für weniger problematisch.
Jeder Bergbau ist immer ein Eingriff in die Natur. Aber es gibt durchaus die Möglichkeit, Bergbau in dem möglichen Rahmen verantwortungsvoll zu gestalten. Und am Land können wir auch Nachsorge betreiben. Also wir können Minen schließen, renaturieren. Das ist in der Tiefsee in dieser Art nicht möglich. Auch weil die biologischen Zeiträume zur Regeneration viel, viel länger sind.
Und wie lang Leben am Meeresboden und in der Tiefsee genau braucht, um sich zu erholen von so einem Eingriff wie Bergbau. Das wissen Forschende noch nicht. Das können nach Einschätzung von Fachleuten viele Jahrhunderte oder auch viele Jahrtausende sein. Klaus, neues Thema. Hast du schon mal den Namen Yggdrasil gehört?
Yggdrasil? Das ist jetzt nicht der neue Stürmer von Leverkusen oder so, ne? Oder?
Meines Wissens nicht. Dieser Name kommt auf jeden Fall vor in der nordischen Mythologie. Das ist ein Baum, der den gesamten Kosmos verkörpert. Die sogenannte Weltesche, die Himmel, Erde und Unterwelt verbindet. Und nein, wir reden jetzt nicht weiter über nordische Mythen, okay, sondern über irdische Eschen. Die Esche ist ein Laubbaum und eigentlich sogar eine der häufigsten Laubbaumarten in Deutschland.
Eigentlich, sagst du.
Genau, und eigentlich hat die auch super Holz, also ist elastisch, zäh, super geeignet zum Beispiel für Treppen oder für Stiele von Schaufeln oder Hämmern oder für andere Werkzeuge oder früher auch für den Schiffbau.
Eigentlich geeignet, sagst du, ja?
Ja, und es ist eine tolle Baumart, die sowohl auf nassen Standorten gut wächst, als auch auf trockenen und damit eigentlich super geeignet, um dem Klimawandel bei uns zu trotzen.
Eigentlich super, okay. Was ist das Aber? Also wo ist das Aber nach dem Eigentlich?
Es gibt da bei den Eschen eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte ist, dass die Eschen in Mitteleuropa seit so rund 15 Jahren ein massives Gesundheitsproblem haben. Und zwar durch eine eingeschleppte Pilzart aus Asien. Die hat bei den Eschen eine Pandemie ausgelöst. Und den Pilznamen muss man sich nicht unbedingt merken, ist auch ein ziemlicher Zungenbrecher, nämlich Hymenoscyphus fraxineus.
Okay. Gibt es auch einfacher oder?
Gibt es auch einfacher, würde auf Deutsch falsches weißes Stängelbecherchen heißen. Becherchen. Klingt fast irgendwie ein bisschen niedlich, ist aber wirklich überhaupt nicht niedlich. Denn die Krankheit, die dieser Pilz auslöst, von der hat man vielleicht auch schon mal gehört, Eschensterben oder noch genauer Eschentriebsterben.
Das klingt jetzt wiederum dramatisch, muss man sagen. Ja.
Genau, die Krankheit verläuft leider auch dramatisch, weil wenn in einem Wald einmal der Pilz Eschen befällt, dann stecken sich im Grunde alle Eschen an und bei denen sterben dann erst einzelne Äste ab und dann der ganze Baum. Und das können bis zu 99% aller Eschen in einem Wald sein. Und das ist auch deswegen sehr bitter, weil Försterinnen und Förster schon vor über 20 Jahren angefangen hatten, Eschennachwuchs zu pflanzen und auch zu fördern, weil die Esche eine Baumart ist, die mit dem Klimawandel einigermaßen gut klarkommt.
Okay, Anne, du hast vorhin eine gute Nachricht versprochen. Die hätte ich jetzt mal ganz gerne nach dem ganzen Tod und Verderben.
Deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben systematisch nach Eschen gesucht, die dem Pilz offenbar widerstehen.
Also dieses 1%, was überlebt hat sozusagen.
Genau, und die sind unter anderem in Mecklenburg-Vorpommern fündig geworden bei einzelnen Bäumen. Und an diesen Supereschen, da haben sie dann das Mikrobiom untersucht. Also welche Mikroben besiedeln diese Esche. Und dann haben sie bei dieser Suche ein Bakterium ausgemacht, das möglicherweise den Pilz hemmt und so den Eschen hilft, weil er ihnen nämlich mehr Toleranz gegenüber diesem Pilz verleiht, sodass die dann zwar vielleicht von einem Pilz befallen werden, aber eben nicht absterben. Und in Laborversuchen haben die Forschenden dann festgestellt, dass dieses Bakterium Stoffe ausscheidet, die der Pilz nicht mag.
Aber das ist doch super. Also dann könnte man ja vielleicht eine Tinktur mit diesen Bakterien zusammenrühren und damit Eschen in der Natur draußen einpinseln oder irgendwas in der Art. Oder so.
Ja, genau. Sowas in der Art würden die Forschenden jetzt auch gerne versuchen. Allerdings ist ihre Förderung vom Bundeslandwirtschaftsministerium für diese Forschung nicht verlängert worden.
Das heißt, da kommt einmal aus der Forschung eine konkrete Lösung und dann sowas, also kein Geld mehr? Das kann ja nicht sein eigentlich.
Eigentlich nicht, nee. Also vielleicht finden sich da ja andere Forschungsgeldgeber, um die Eschen zu retten. Und auch in anderen Ländern sind Forscherinnen und Forscher dran, was zu tun, um den Eschen zu helfen.
Was geht?
Hier gucken wir jetzt drauf, was gute Ideen sind in Zeiten des Klimawandels. Und eine ganz einfache Sache, das sind Trinkwasserbrunnen für heiße Sommertage.
Ja, da kann man einfach so seine Trinkflasche auffüllen, mitten in der Stadt und das Ganze ist kostenlos.
Und dann muss man auch nicht zum Bäcker gehen und für eine Halbliter Plastikflasche Wasser irgendwie 3,75 € zahlen.
3,25 € wie ich am Montag noch, ja.
Oh, schön.
Ihr habt das vermutlich ja auch schon festgestellt. Also das Angebot von diesen Trinkwasserbrunnen ist sehr unterschiedlich. Also einige Städte, die haben unfassbar viele von diesen Brunnen. Zürich oder Wien zum Beispiel, über 1000 jeweils.
Und an solchen Städten könnten sich andere Städte ja vielleicht mal ein Beispiel nehmen.
Ja, Köln oder Hannover zum Beispiel. In Köln habe ich deshalb etwas teures Wasser gekauft. Die haben nämlich nur einige wenige öffentliche Trinkwasserspender, aber immerhin im Schnitt werden es auch da immer mehr.
Und falls ihr auch viel in solchen brunnenarmen Städten unterwegs seid, haben wir noch einen Tipp. Es gibt auch die Möglichkeit, in verschiedensten Geschäften Trinkwasser zu bekommen. Und da muss man gar nicht so zaghaft nachfragen, sondern man kann es auch einfach im Netz nachgucken. Es gibt zum Beispiel die Initiative Refill Deutschland. Da haben sich etliche Läden angeschlossen. Das können Cafés sein, aber auch Apotheken, Museen oder kleine Läden.
Wo diese Trinkwasserstellen zu finden sind, da gibt's, wie du schon sagtest, Übersichtsseiten im Netz dazu. Das packen wir euch natürlich in die Shownotes.
Apropos Shownotes, wir kommen so ein bisschen zum Ende. Klaus, was ist dir dieses Mal besonders hängen geblieben?
Supereschen ist mir gerade so ein Begriff. Dass es Supereschen gibt, finde ich super. Und die sollen sich durchsetzen und gegen diesen blöden Pilz da irgendwas machen, wenn die Wissenschaftler das schon nicht irgendwie das Geld dafür bekommen. Und bei dir, was ist los?
Ja, ich werde wahrscheinlich heute Nacht aufwachen und von Hymenocyphus fraxineus träumen.
Wie hieß das nochmal? Sag nochmal.
Nein, okay. Nein, nein.
Alles klar.
Deine Minute Natur.
Die verbringen wir in einer Sandgrube vor einer sandigen Steilwand im Sonnenschein. Und stell dir vor, in dieser sandigen Wand sind lauter Löcher und in die fliegen wunderschöne, quietschbunte Vögel aus und ein.
Nicht nur quietschbunt, die quietschen ja auch direkt so.
Auf jeden Fall. Und es sind somit die buntesten Vögel, die bei uns in Deutschland vorkommen. Das sind nämlich Bienenfresser.
Und wenn ihr wissen wollt, wie die aussehen, da gibt es natürlich auch einen Link zu einem Film in den Shownotes dieser Folge.
Anne und Klaus sagen
tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.